Im Schieß Mercedes Future Lab Podcast stellen wir die Frage, wie sieht die Arbeitswelt von morgen aus? Eingeladen werden Unternehmerinnen und Expertinnen aus unterschiedlichen Branchen. Wir finden heraus, wie sie im täglichen Arbeitsalltag New Work-Ansätze in ihrem Unternehmen leben und weiterentwickeln. Wir sind gespannt auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Geschichten und freuen uns auf neue Perspektiven, spannende Tipps und Inspiration für das eigene Arbeitsumfeld. Heute zu Gast im Schieß Mercedes Future Lab Ellie Oldenburg, Diversity, Equity and Inclusion Managerin und Sidepreneurin. Ellie Oldenburg ist seit über 16 Jahren im Marketing und Vertrieb von internationalen Unternehmen tätig. Seit 9 Jahren ist sie Managerin bei Google. Dort arbeitet sie seit vielen Jahren in Teilzeit und das zumeist im Jobshare, aktuell im Bereich Diversity, Equity und Inclusion. Denn sie ist auch selbstständig tätig als Gründerin von iChoose und des Morgensalons, als Coach sowie als Impulsgeberin und Speakerin. Als New Work-Praktikerin bringt sie sich in öffentliche Debatten und in Unternehmen ein, um wirklich neue Arbeits- und Lebensmodelle zu diskutieren. Damit will sie vor allem Mensch, Gemeinschaft und Planet in den Mittelpunkt unserer Arbeit bringen und eine Brückenbauerin zwischen Alt und Neu sein. Sie lebt in Hamburg, hat einen multikulturellen Hintergrund und bringt eine unerschütterliche Begeisterungsfähigkeit für das Leben und seine Gestaltungskraft mit. Ellie, herzlich willkommen im Schieß Mercedes Future Lab.
Vielen Dank. Also der letzte Satz freut mich besonders. So schön wurde ich noch nicht vorgestellt. Danke.
Sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da bist und wir haben auch einiges zu besprechen und einige Themen, über die man mit dir sehr gut reden kann. Und ich würde aber ganz gerne zunächst mal mit unserem Oberthema New Work starten. Ich sagte es eben schon, du bezeichnest dich, glaube ich, auch selbst als New Work Praktikerin. Und in dem Zuge die Frage, was bedeutet es denn für dich, wirklich neue Arbeits- und Lebensmodelle zu schaffen?
Ich glaube, vor dem Schaffen, bevor ich etwas schaffe als Mensch, gestalte, kreiere, erwirke, geht es, glaube ich, erstmal ums Erkennen. Und für mich und gefühlt auch für immer mehr Menschen erkennen, glaube ich, dass ein sehr großer Teil unserer Probleme dieser Welt von Klimakatastrophen, wachsende Wohlstandsschere, steigende Lebenshaltungskosten und so weiter, dass die menschengemacht sind. Und dann erkennen wir aber auch, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, an was wir arbeiten, wie wir wirtschaften, im Grunde auch menschengemacht sind. Und ich denke, wir erkennen auch, dass diese beiden zusammenhängen. Also, dass die Probleme unserer Welt und wie und an was wir arbeiten sehr stark unser Zusammenleben, den Planeten natürlich und die Weiterentwicklung von Demokratien, glaube ich, im weitesten Sinne auch maßgeblich beeinflusst. Und dieser Wirkungszusammenhang, auch wenn er sehr komplex ist, aber jetzt mal ganz banal so in die Tüte gesprochen, wird, glaube ich, immer mehr Menschen klar. Er ist menschengemacht, auch wenn in starken, komplexen Systemen und Institutionen. Aber es zeigt halt auch, wir Menschen können ihn auch ändern. Und jetzt ist halt die Frage, um dann etwas zu schaffen, um andere Lebensmodelle, ich möchte eigentlich gar nicht mehr so viel über andere Arbeitsmodelle, weil ich den Begriff des Lebens und Arbeit sowieso für mich viel breiter mittlerweile definiert habe und auch erlebe im Alltäglichen. Hier starten für mich die Gedanken um eben und das Gestalten von diesen neuen Lebensmodellen, von Entwürfen, die eben nicht diesen alten Paradigmen und Modellen gerecht werden, die sie nicht auch bedienen und füttern ständig, die uns in diese Schlamassel auch gebracht haben. Und New Work, wir sprechen über New heißt also etwas anders, als es vorher war. Und du hast jetzt mich angesprochen, New Work Praktikerin. Ich glaube, es gibt grundsätzlich immer 3 Wege, über die man denken und gehen kann, um etwas Neues zu schaffen, die für mich aber also mittlerweile Hand in Hand gehen. Vor 3 Jahren habe ich immer nur meine individuelle Geschichte erzählt und habe versucht zu ermutigen, Mensch, es gibt diese Möglichkeiten, die gibt es auch, aber natürlich können wir nicht nur versuchen, individuelle Lösungen für strukturelle Probleme zu schaffen. Also wenn ich über das große Ganze und die Zusammenhänge denke, dann geht es nicht nur um individuelle Lebenszeitmodelle, die neu sind, sondern klar, da müssen wir das wirtschaftlich betrachten, dass wirklich neue Job- und Arbeitsmodelle auch möglich werden, genauso wie Makroebene dann volkswirtschaftlich, politisch, gesamtgesellschaftlich. Welche Anreizsysteme haben wir? Welches Wirtschaftssystem haben wir? Ich weiß, ich beantworte das jetzt sehr groß, aber mir ist es auch wichtig, es groß, glaube ich, zu denken, weil es eben, ich möchte gar nicht mehr diese New Work-Diskussion oder Future of Work die dann eben nur, wie können wir Tools und Buzzwords quasi heute nutzen, um den Status quo zu bedienen. Ich glaube, da müssen wir raus, weil wir sehen ja auch zunehmend, nee, der Status quo ist eigentlich nicht so geil und wir Menschen können den auch ändern, aber wir müssen es halt wollen und es ist ein Riesenkraftakt.
Absolut. Und das ist, wie du es schon sagtest, natürlich auch sehr komplex und fängt dann aber doch auch oft erst nochmal in so einem persönlichen Umfeld auch an, weil du ja auch sagst, also man muss es ja auch für sich vielleicht erstmal erkennen, was möchte ich ändern, was kann ich ändern. Wie hast du das denn persönlich? Du sagtest eben schon, du hast auch natürlich bei dir individuell angefangen, bevor du dann gesehen hast, okay, natürlich hat das ganz komplexe und strukturelle Hintergründe oder Wege, zu denen es dann führt. Wie hast du das denn persönlich für dich gefunden ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber erkundet. Wie bist du denn dahin gekommen zu sagen, okay, es geht gar nicht so sehr um ein Arbeitsmodell und darum, wie kann ich jetzt dies und jenes etwas besser regeln, sondern es geht mehr um ein Lebensmodell. Wie hast du das für dich gefunden? Oder findest es vielleicht noch?
Es ist eine tägliche Katharsis, die man so geht. Ja, weil es natürlich auch eine Emanzipation irgendwie von den vielen Ansprüchen, die im Inneren stattfinden. Ne? Es gibt ja auch innere Ansprüche, die man hat. Dass mein Corporate-Ego gefällt es überhaupt nicht, was ich mache seit Jahren. Aber auch äußere, ne? Also von familiären bis gesamtgesellschaftlich. Warum tust du das? Es macht doch gar keinen Sinn. Ne? Es kommt ja immer darauf an, welche Werte und Haltungen dahinter liegen. Du, ganz persönlich lief es bei mir so, dass es einfach, also wirklich auch sehr ich-bezogen im Grunde war. Klar, man sich selbst ist man sozusagen am nächsten und ich hatte halt einfach vor vielen Jahren ein paar persönliche Rückschläge, die mich aber dazu geführt haben, durch dieses Tal der Tränen, durch das man dann muss, auch profundere Fragen zu stellen. Also, ne, welche Rolle möchte ich in dieser Welt spielen? Welchen Beitrag möchte ich mit dem Set an Talenten und Fähigkeiten, die ich halt jetzt habe, die ich nicht irgendwo meditierend auf einem Berg, sondern jetzt und hier und in dieser Gesellschaft, wo ich lebe, habe, ist 9-to-5, beziehungsweise manchmal auch, das 996-Modell aus China, also 9 bis 9 jeden Tag und 6 Tage die Woche, ist das wirklich das Leben, was ich führen will bis zur Rente? Also, ne, wie lange lebe ich eigentlich, welchen und so weiter? Das sind philosophische Fragen, das sind Fragen der Identität natürlich auch, das sind größere einfach Fragen, anstatt zu denken, oh, wie schaffe ich die nächste Promotion und wie kann ich noch irgendwie höher, schneller, weiter in kürzerer Zeit und dann auch irgendwie Urlaub machen? Das fühlte mich zu mir persönlich zu klein irgendwann an. Und genau, aus diesen Fragen, die habe ich nicht von heute auf morgen, bin ich irgendwann aus sehr, sehr vielen Gesprächen, das muss ich auch dazu sagen, also jetzt nicht nur in therapeutischer Coaching-Begleitung, sondern eher auch einfach 1000 Cups of Coffees. Ne? Also ich bin einfach ein sehr kommunikativer Mensch und habe mich einfach mit vielen Menschen auf vielen Ebenen dazu unterhalten und habe dann für mich immer mehr rauskristallisiert, okay, der Hebel, den ich habe, den ich aber auch mit Privileg habe, weil ich es mir gewisserweise leisten kann, natürlich mit Abstrichen, aber diese Abstriche bin ich eingegangen, an dem ich drehen kann, ist der Hebel Zeit. Und das war wirklich, also die finale Entscheidung, wenn ich mich zurückerinnere, vor 5 Jahren oder wann das war, war wirklich nicht einfach, weil im Zweifel heißt es ja dann gut, dann machst du bei deinem inhaltlichen Job, ist es okay für dich, einen Rückschritt zu machen, wenn du dafür mehr Zeit gewinnst. Und sich das einzugestehen ist ganz schwer, weil man ja, ich sag mal von außen betrachtet, eine steile Karriere hatte und dann auch noch als Frau und all das. Und ich habe das aber für den Moment damals quasi, und der Moment ist jetzt schon sehr lang, mit Ja beantwortet, weil dann natürlich auch ich mir dachte, naja, eben, ich arbeite im Zweifel noch 40, 50 Jahre. Wenn ich jetzt das mal 1 Jahr oder 2 anders mache, in Gottes Namen, dann ändere ich es halt wieder. Und auch das wieder immer unter dem, ich habe das Privileg, dies zu tun, ne? Weil in großen Unternehmen arbeite, weil ich auch das Gefühl hatte, das ist subjektiv, dass ich im Zweifel mit dem, was ich kann und gelernt habe, wieder einen Job finde. Genau, und dann habe ich mich auf den Weg bewegt vom Human Doing aufs Human Being mehr. Also ich habe mir dann einfach den Freiraum geschaffen. Ich habe auf 3 Tage Corporate Job reduziert und hatte plötzlich 4 Tage Freiraum. Und ich habe nicht, und das war ganz wichtig, entschieden, so, und dann machst du dich sofort selbstständig und dann kommt der Morgensalon und dann machst du das und das und das. Sondern, okay, ich hatte ein Kind, wie ich es heute auch noch habe, aber ansonsten habe ich tatsächlich erstmal Freiraum wirken lassen. Ich habe angefangen, mich ehrenamtlich in meiner Community zu engagieren und habe tatsächlich auch, ja, die Seele baumeln lassen. Das hört sich jetzt nicht faul an, sondern eher so, ich mich mit anderen Themen auseinandergesetzt. Und darüber entstanden dann neue Zusammenhänge, neue Gespräche, dann sind erst Dinge, dann the dots are connected, dann fing das erst an, mit langsam, mit Raum, mit Zeit, genau das, was uns ja so oft fehlt. Also bin ich dann auf andere Ideen gekommen, manche haben geklappt, manche weniger, manche haben sich wieder verändert. Und genau, und mittlerweile mache ich nicht mehr Coaching, sondern werde eben mehr zum eingeladen, um die Arbeitswelt der Zukunft mitzugestalten, darüber zu sprechen. Eben habe den Salon gegründet, habe angefangen, endlich die Geschichte meiner Familie aufzuschreiben, das ich schon lange machen wollte, und eben kann mich an anderen Stellen engagieren, aber ich kann mich eben auch für mich selbst engagieren, also diese Seelenhygiene und Selbstfürsorge. Und sehe deswegen nicht mehr die Erwerbstätigkeit über allen, sondern die vielen Tätigkeiten, die ein gutes Leben und eine gute Gemeinschaft ausmachen.
So. Die sich dann zusammenfügen, wenn man es erstmal testet, ne? Also das hört sich ja an, du bist da ja wirklich auf einen Versuch eingegangen, um zu sagen, okay, mal schauen, wie kann sich sowas jetzt auch entwickeln, wenn man es eben mal anders macht, als man es gewohnt ist, eben mit der 5-Tage-Woche und Co. Aber sehr spannend, was sich daraus alles ergeben hat, auf jeden Fall.
Total. Und auch weiterhin ergibt. Und ich meine, das sind ja, wenn wir uns anschauen, was so die Skills der Zukunft und die Kompetenzen, die uns genau von Maschinen unterscheiden werden, ja. Kreativität, Innovationskraft, Empathiefähigkeit, all das habe ich so unfassbar fostern können. Also, wie sagt man, dem konnte ich wirklich Raum geben, stärken können, danke. Ohne dass es jetzt, ich muss das machen, sondern kreativ zu sein bedeutet ja auch etwas ohne unattachment to the outcome, also dass ich ohne Zielvorgabe etwas erstmal wirken und sich einem Prozess hingeben kann. Und das ist wirklich etwas, was so im rein ökonomischen Betrachtung, wenn wir sagen, so, und wir machen das jetzt, um dann unsere Vertriebsziele schneller zu erreichen, ja, dann bist du ja nicht so frei quasi. Und das würde ich schon viel, viel, viel mehr Menschen wünschen wollen. Ich glaube, für eine gesunde Gesellschaft ist das ganz, ganz wichtig. Und auch, ich will gar nicht nur groß reden, sondern Gemeinschaften, auch für Familien, für Beziehungen, für all das ist das gesünder, im wahrsten Sinne des Wortes, auch physisch. Und ich möchte die Diskussion auch ungern mehr nur für Management-Jobs und Menschen, die vor fancy Laptops sitzen. Wenn wir uns überlegen, jetzt haben wir ja 1,5 Jahre für Pflegekräfte und Ärztinnen geklatscht. Ich meine, auch die sind so überlastet. Oder Menschen, die am Bau arbeiten und all das, die sind so unfassbar überlastet. Und diese körperliche Überlastung können Menschen, die vor Laptops sitzen, sich, glaube ich, gar nicht so vorstellen. Auch da, es wäre so viel sinnvoller, es wäre auch volkswirtschaftlich sinnvoller, wenn wir direkt uns darum bemühen, dass Menschen eben nicht in einer 30 Jahre ihres Lebens völlig überlastet sind, um danach unser System so sehr zu belasten, weil sie körperlich völliger Schrott sind. Mhm. Und also da gibt es, glaube ich, eben diese Zusammenhänge, die diese ganze Diskussion um eine gute Arbeitswelt darf sich gerne aus der Blase mehr rausentwickeln, sondern das kommt allen zugute.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Siehst du denn da Bewegung? Also du bist jetzt schon seit einigen Jahren eben dabei, dein Lebensmodell zu verändern. Siehst du denn Bewegung, dass das woanders auch stattfindet? Also ich glaube, die Diskussionen sind auf jeden Fall da. New Work ist ja kein neues Thema oder sagen wir mal ein neues Wort. Aber da kommen wir eben auch wieder zu dem praktischen Teil. Siehst du denn, dass es in der Realität der Arbeitswelt auch dahin geht, diese neuen Modelle wirklich auch zu leben und zu etablieren?
Also kurze Antwort, nein. Längere natürlich, also es wird sehr, sehr, sehr viel darüber gesprochen und da hat die Pandemie sicher auch nochmal einen Boost gegeben, einfach was ist der Wert von Arbeit, wer hat den eigentlich festgelegt, wie sind wir hier hingekommen, dieses ganze Schlamassel, aber ich glaube, das liegt gar nicht nur an den Einzelakteuren und an Unternehmen, die vielleicht gar nicht so offen dafür sind. Es ist natürlich die Systematik, wie wir wirtschaften. Ja? Am Ende des Tages ein Land wird nur an seiner Wirtschaftsleistung gemessen. Also welche KPIs, das heißt, welche Leistungskennzahlen, nutzen wir, um Wert zu bemessen, um Leistung, um Beitrag an Menschheit, an Planet, an Gemeinschaft zu messen. Und das wird im Moment nur an wirtschaftlichen Faktoren gemessen. Ein großes Unternehmen wird immer, also eine AG zumindest, an Shareholder Value als erstes gemessen. Und everything else follows, aber nicht umgekehrt. Ja, es sind jetzt keine eben Diversity, Equity, Inclusion Ziele zum Beispiel, stehen immer untergeordnet zu etwas und nicht umgekehrt. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass es jetzt unbedingt böser Wille ist, sondern es ist einfach eine ganz große Gewohnheit, dass wir es nicht, ne, das ist das Ideal, das ist die Norm, die bediene ich, 9-to-5, Karriere über alles. Und wir müssen es ja auch tun, eben bei den steigenden Lebenshaltungskosten, bei all dem, klar, muss man, schauen wir nach Amerika, da können Menschen nur 2 bis 3 Jobs überleben und irgendwie eine Miete bezahlen. Schauen wir nach China wiederum, habe ich gerade vor kurzem gesehen, kriegen Menschen immer weniger Kinder zum Beispiel. Und das ist ja ein Riesenproblem, nicht nur wegen der One-Child-Policy, die sie mal hatten, sondern weil sie einfach sagen, ich arbeite zu viel, was soll das, das ist mir viel zu teuer auch. Nö, dann kriege ich keine. Und das bringt Probleme mit sich, die viel größer sind, als wir jetzt, ja, wie können wir es uns hübsch machen, denken.
Ja, absolut. Das sind wieder bei den strukturellen Themen, die du ansprichst.
Genau, und da, Entschuldigung, um auf deine Frage zurückzukommen, da fehlt es mir an viel mehr Vorbildern auch, die sagen, ich versuche es jetzt mal anders. Und vielleicht ist da der Fokus auf dem Versuchen und gar nicht nur auf dem Anders, sondern wenn einfach mehr Menschen, insbesondere Männer, würde ich mir wünschen, also die in Macht- und Entscheidungspositionen sind, sagen, und die auch gewisse Privilegien haben, also die es anders machen könnten, ja, wir können nicht von unten jetzt uns wünschen, dass irgendwie eben eine Pflegekraft, die gerade so über die Runden kommt, sich anders aufstellt, nur noch 3 Tage die Woche. Nein, aber es können ganz viele andere können es tun, aber die fühlen sich dann als unabdingbar und haben wahrscheinlich auch 20 Häuser zu bedienen und sonst was. Und das ist dann ein totaler Schwachsinn. Also genau die müssten eigentlich zu sagen, wir gehen alle auf Jobshares und in 3 Tage und probieren mal, wie es geht. Und dann lernen wir draus, dass vielleicht nicht alles klappen wird, aber ein Großteil oder mindestens die Hälfte wird besonders gut klappen. Und schon hätten wir andere Role Models, wir hätten more representative quasi Entscheidungen, die getroffen werden würden. Dann hätten wir das DEI-Thema auch mit einem Mal erschlagen. Und so, also in diese Bewegung würde ich gern viel mehr kommen und viel weniger darüber sprechen und mehr in die Handlung kommen.
Ja, das wäre sicherlich ein guter Schritt, aber ich vermute, dass du auf deinem Weg auch schon ganz viele Menschen dazu zumindest inspiriert hast, da mal drüber nachzudenken, wie das aussehen könnte. Also ich glaube auch, dass das Sprechen natürlich immer nur bis zu einem gewissen Grad dann was bringt, aber dass es natürlich ganz viel Inspiration bringen kann, um da wirklich mal drüber nachzudenken, okay, wie könnte das bei mir vielleicht für mich persönlich aussehen oder aber auch für das Unternehmen, das ich führe oder das Team, das ich leite oder. Und dass wir da so vielleicht auch näher kommen. Von daher finde ich das schon mal wunderbar, mit dir da heute drüber zu sprechen, wie du das anstellst oder wie du das gemacht hast. Und ich würde mit dir auch gleich gerne, du hast es eben schon angesprochen, Diversity, Equity, Inclusion, da würde ich gleich gerne noch mit dir hinkommen zu dem Thema. Wie gesagt, wir haben ja viele Themen, die wir besprechen können heute, aber vielleicht noch abschließend zu deinem Weg, den du jetzt gegangen bist die letzten Jahre und wo sich ganz viel auch verändert hat und wo Dinge aufgekommen sind, die du vorher nicht geplant hast. Was war für dich so sehr überraschend oder vielleicht auch prägend in dieser Zeit der Veränderung von deinem Lebensmodell, Arbeitsmodell?
Also beim Stichwort überraschend fällt mir tatsächlich erstmal das Fremdbild sozusagen, das Außen, also die Wahrnehmung von außen ein, denn die Entscheidung, die ich damals getroffen und auch immer noch zum Teil auf, das war für viele überraschend. Das hat so gar nicht in das Ellie-Bild gepasst, was ich bis dahin quasi auch gelebt habe. Und das hat viele überrascht, mich ja im weitesten Sinne auch, aber ich bin durch den Prozess ja irgendwie gegangen. Und dann hat mich überrascht, oder sage ich mal, das war so diese schleichende Überraschung, wo man irgendwie immer mehr merkt, Mensch, das in mir wird ja alles immer stimmiger und nicht umgekehrt. Ich hatte ein bisschen nämlich die Befürchtung, ach, dann tanzt du auf so vielen Hochzeiten und dann du hast dann den einen Job und dann hast du noch quasi andere Jobs und dann hast du viele Hüte auf sozusagen. Und ich habe schon zunehmend gemerkt, Mensch, erstens, wie wunderbar die sich befruchten natürlich, also wie viel stärker ich auch in meinen Corporate-Job zurückgehen konnte, wenn mein weites Hirn und mein weites Herz quasi nach 4 Tagen anderen Themen, auch ganz lebensnahen, konkreten, jetzt und hier, von Muttersein bis Ehrenamt bis andere Themen eben. Wie stimmiger ich in mir wurde. Also ich wurde nicht zerfaserter, sondern ich wurde eher eigentlich klarer und ruhiger sozusagen. Ruhig nicht also in Schlaftablette, sondern eine gewisse Klarheit und Wahrheit irgendwie. Und das hilft natürlich schon, mit beiden Beinen stabiler auf dem Boden zu stehen und auch Dinge vielleicht anders zu sehen und Zusammenhänge besser zu erkennen und Kontexte nochmal anders einzuziehen. Und jetzt wird es dann wieder philosophisch, ne? Erkenne dich selbst. Also ich habe das Gefühl, da ist schon deutlich mehr mich so auf den Weg zu mir gemacht habe und damit, dass ich auch besser der Welt gegenübertreten kann, vielleicht so.
Vielleicht nochmal auf das oder jetzt mal zu dem Thema kommend, Diversity, Equity und Inclusion. Drei Begriffe, die in, ich würde sagen, den letzten Jahren sich immer mehr zusammenformen und auch mittlerweile viele Unternehmen beschäftigt, die sich damit auseinandersetzen, wie können sie dafür auch Strategien entwickeln. Ich glaube, auch das ist sehr stark aus einer öffentlichen Diskussion entstanden, die vor einigen Jahren angesetzt hat. Dennoch sehe ich oft, dass diese Begriffe auch etwas unterschiedlich behandelt werden. Ich würde gerne mit dir starten, was diese Begriffe für dich bedeuten, Diversity, Equity und Inclusion, um da einmal eine Ordnung reinzubringen, worüber wir hier zumindest sprechen. Mhm.
Eigentlich ist die Brücke ganz gut von deiner letzten Frage, so meiner Entwicklung, weil da habe ich mich auch viel mit der inneren Diversität quasi auseinandergesetzt, ne, die man so hat oder tue ich jeden Tag. Und ich glaube, die hat auch jeder Mensch. Wir haben nur vergessen, wie vielfältig wir sind. Und deswegen würde ich sagen, erstmal bedeuten sie für mich das, was sie aussagen. Also Vielfalt, Diversity, Equity heißt Gerechtigkeit oder Fairness. Und Inclusion heißt Inklusion oder Zugehörigkeit, finde ich eigentlich auf Deutsch viel schöner. Und das alles würde in ein Gefühl des Belongings führen. Also ich fühle mich angenommen, so wie ich bin. Und ich finde, wenn wir nur die Begriffe so an sich anschauen und auch wirken lassen in uns, sind das ja alles sehr tief menschliche Bedürfnisse und auch Eigenschaften. Sie sind extrem auch wichtig zur Bildung natürlich und auch in Weiterentwicklung von der eigenen Identität, also von persönlich auf einzelne Personen bezogen, aber natürlich auch in Relation von zu Gemeinschaften, in der Entwicklung von Gesellschaften ist das Zugehörigkeitsgefühl ganz, ganz wesentlich. Vor allem, wenn wir ja alle so globalisiert und so vernetzt sind und eben in dieser globalen Welt uns ja mittlerweile befinden und im Zweifel ja auch dazu beitragen, vor allem wenn ich ein Unternehmen bin, das Services und die Produkte anbietet, die globalisierte Märkte anbietet, dann muss ich mich ja unweigerlich auch mit diesem globalisierten und anderen oder anderem auseinandersetzen. Also das, was ich who I cater to sozusagen. Mhm. Und ich bin froh, dass sich immer mehr damit auseinandersetzen. Aber es ist ja jetzt nicht so, als wäre die Inklusionsdebatte irgendwie eine neue. Die führen wir auch schon seit 30 Jahren. Also von Ost und West, von Gastarbeiter zu. Also, dass wir möchten und erreichen möchten, dass Menschen sich zugehörig fühlen, weil wir wissen, dass Menschen, die sich zugehörig fühlen, auch sozusagen bessere BürgerInnen sind, bessere Entscheidungen treffen, dass Vielfältigkeit zu besseren Ergebnissen führt. Das ist sozusagen nicht neu, aber jetzt endlich ist die Diskussion und der Druck vielleicht in Unternehmen einfach auch größer geworden, weil sie merken, ein Unternehmen, egal wie groß, von 100 bis 150.000 Mitarbeiter, spiegelt ja eine Gesellschaft irgendwo, in allem Guten, aber auch in allem nicht so Guten.
Ja, und wie du schon sagst, es ist ja tatsächlich auch so, dass eben diverse Teams auch eine andere Form der Zusammenarbeit mit sich bringen und auch dieses Innovationspotenzial dort stärker entfaltet werden kann, weil man eben mit unterschiedlichen Blicken drauf schaut. Dennoch ist es oft oder sehe ich es oft auch als Herausforderung in Teams, die vielleicht eher eine Homogenität gewohnt waren oder sind, damit erstmal, also wirklich erstmal dieses Potenzial auch schöpfen zu können. Hast du dafür Tipps, wie auch so eine Zusammenarbeit in, wenn wir jetzt mal wirklich auf eine Unternehmens- oder auf Teams gucken im Arbeitsumfeld, wie da diese Diversität auch gut gelebt werden kann, um all diese positiven Facetten, die es mit sich bringt, auch wirklich mitzunehmen?
Das eine ist natürlich, dass jedem, also auch wieder Zusammenhänge für jeden müssen deutlich sein. Ich glaube schon, dass ein Unternehmen und vor allem auch die Unternehmensführung die Pflicht hat, das Warum zu beantworten. Also Innovationstreiber Nummer eins, dass inklusiver Umgang zu mehr Potenzialentfaltung führt, damit zu mehr Performance und Produktivität. Also all diese Wirtschaft, diesen Business Case, den gibt es zuhauf. Natürlich, viele wollen dann erst, zeigt mir erst, dass das funktioniert. Ich will sehen, dass das sich lohnt. Da bin ich ehrlich gesagt müde von, das Warum zu beantworten. Aber in sich muss schon jedes Unternehmen das tun, dass es für jeden logisch und nachvollziehbar ist. So, also Haken dran ans Why machen. Und dann würde ich sagen, naja, ist es wie so oft, ich glaube, es muss einfach rigoros priorisiert werden. Also sagen wir auf Top-Ebene muss es genauso wie das Vertriebsziel, das Quartalsziel, genauso streng sozusagen priorisiert werden wie jedes andere Business-Ziel auch. Und hier ist auch die Sprache, glaube ich, ganz wichtig, dass es ein Business-Ziel ist und keine, also oder eine Business-Challenge und keine HR-Challenge. Ja, es geht zwar um Menschen hier, aber die sind ja da, um eine Leistung zu erbringen. Und weil es sowieso moralisch und ethisch das Richtige zu tun, das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier, aber das sollte ja die Baseline von allem sein, ist es aber auch ein Business-Ziel. Wir tun das, weil wir wissen, dass es eben Innovationsarbeit, Kreativität, jada. Und das muss, glaube ich, sehr, sehr fest verankert werden in der Priorisierung. Und jetzt kommt eigentlich der spannende Teil und da, glaube ich, fehlt es noch an ganz vielen Unternehmungen und Erstrebungen, das auszuprobieren, ist, wie kriegen wir jetzt von den schönen PowerPoint-Charts und den schönen, sage ich mal, Visionen, wie kriegen wir es runtergebrochen und übersetzt in wirklich systemische Verhaltensveränderungen jeden Tag? Ja? Und die jeden Tag, dieser Stichwort jeden Tag, das macht ja nicht der CEO oder die CEO oder die, ich sag mal, die wirklich Top-Führungsebene. Wer fällt besonders viele Entscheidungen jeden Tag mit Menschen? Und das sind meiner Ansicht nach alle, die Personalverantwortung haben. Mhm. Und es kann auch nicht nur bottom-up und so quasi darauf warten, dass grassroot-mäßig besonders viele einzelne MitarbeiterInnen sich zusammentun um Veränderungen, sondern ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, ich glaube es nicht nur, ich kann es auch aus Erfahrung sagen, diese Menschen, die eben Personalverantwortung haben in dieser mittleren Ebene, und zwar die wirklich für die ganz klar zu machen, was bedeutet das für dein tägliches Einstellen, Fördern, befördern oder eben nur fördern, dann alle Retention-Maßnahmen, also dafür sorgen, dass Menschen nicht gehen und überhaupt dein Leadership-Stil jeden Tag. Und ich glaube, auf diese Ebene muss es sehr, sehr klare Antworten geben und da tun sich, glaube ich, viele noch mit schwer und ich finde auch, das ist auch schwer. Das ist, was heißt das alltäglich? Wie kann ich eine diversere Pipeline zum Beispiel von Bewerbenden aufbauen? Wie kann ich, auf welchen Themen kann ich ein Ally werden, die irgendwie unterrepräsentierte Gruppen bei uns aktiv unterstützt? Wie kann ich gerechtere Entwicklungsmöglichkeiten oder Beförderungen stattfinden von beispielsweise, wie stelle ich sicher, dass nicht nur extrovertierte VollzeitmitarbeiterInnen die besten Projekte erhalten? Also da ist ja ganz viel Konkretes, aber sehr lebensnah, aber ich glaube, auf das Level kommen viele nicht, weil sie sagen, ach, wir haben doch das Training gemacht, Haken dran. Und ich glaube, auf diesen Lifecycle einer MitarbeiterIn mit Führungsverantwortung, also von Menschen mit Personalverantwortung, ich glaube, da muss es eine ganz konkrete sozusagen Ansage geben. Ansage im Sinne von, das ist ein Katalog an Möglichkeiten, die du hast, dich zu engagieren. Und dann ist es ja noch nicht nur als Vorschlag, sondern welche Accountability steht dahinter? Welche Rechenschaft quasi steht dahinter?
Da sind wir wieder bei den Zielen.
Genau, da sind wir wieder bei den Zielen, weil wenn wir das alles schön runterschreiben und sagen, ja, und jetzt ist schön und dann erreicht jemand 150% seine, sage ich mal, Business-Ziele, welche auch immer das sind, und hat aber allen anderen abgelost und wird dann trotzdem, dann heißt ja, aber das passt, komm, das kompensiert quasi das, was du hier nicht so gut gemacht hast. Das geht natürlich auch nicht. Also es, glaube ich, es muss in dieser ganz klaren Übersetzung mit lebensnahen Aktivitäten für Hiring, Retention, Progression und Leadership sein und natürlich eine gewisse Rechenschaft. Jetzt in dem Zusammenhang ist natürlich Rechenschaft auch kein schönes Wort. Ja, dann werde ich ja dazu gezwungen. Ja gut, du wirst zu deinen Sales-Zielen, sage ich mal, auch gezwungen. Also es ist, so frei, wie wir immer tun, ist es halt auch nicht. Und mir würde jetzt als letztes noch einfallen, dass, glaube ich, ein Bewusstsein zu diesem rigorosen Management von, und das als Business-Ziel zu betrachten, so wie diese Übersetzung für Menschen mit Personalverantwortung, ein Bewusstsein, was, glaube ich, einhergehen muss, ist, dass Menschen, die Privilegien haben, das heißt, die zu einer Majorität gehören in dem Unternehmenskontext, wo sie sind, müssen sich klar sein, dass sie Treiber sind und nicht die, die sowieso schon in einer zu irgendeiner unterrepräsentierten Gruppe. Das, manchmal können ja auch Frauen die Majorität sein. Also ich will gar nicht sagen, dass das jetzt nur ein Gender-Thema ist. Mhm. Weil das war für mich jetzt aus den letzten Monaten im DEI-Bereich wirklich ein ganz starkes und auch erlebtes Learning, dass es gibt natürlich einen Riesenunterschied, wie wir emotional, aber auch praktisch Erlebnisse verarbeiten, wie wir Gefühle der Zugehörigkeit, der Identität, damit auch der Sicherheit verarbeiten. Und in Unternehmen geht es natürlich immer um Performance. Und Performance ist Potenzial minus Interference, also minus Störung. Und diese Störung, dieses Störungsempfinden ist ein ganz subjektives. Zum Beispiel ungerecht, anders, nicht inklusiv behandelt zu werden. Und zwar implizit oder explizit. Das ist ja manchmal nur so Microaggressions, diese Themen. Ist natürlich eine Störung. Das heißt, die sowieso schon sage ich mal, unter Druck stehen, ein Stigma zu überkommen oder sich besonders zu erweisen. Wir können nicht denen auch noch mehr Druck ausüben. Wir können nicht erwarten, dass das 10. Visibility-Projekt irgendeine Teilzeitfrau macht, um zu beweisen, dass sie es auch noch schafft. Wir können nicht People of Color sagen, dass ihr alle Antirassismus-Trainings machen müssen zum Beispiel. Nein, das muss eher wirklich aus der Majorität kommen, aus der Mehrheit, und zwar die Privilegien innehalten. Ich glaube, das ist einfach nur ein Bewusstsein, glaube ich, was hier stattfinden muss. Anstatt zu sagen, ja, es müssen jetzt alle, nee, es müssen nicht alle, weil jeder ist anders verarbeitet. Aber das ist jetzt wird dann wieder philosophisch, aber das ist für mich einfach ein sehr stark gefühltes Erlebnis, was mir so deutlich geworden ist in den letzten Monaten.
Danke, dass du das mit uns teilst. Und ich denke, und um es nochmal sozusagen zusammenfassend zu betrachten, diese wirkliche Gestaltung, aber auch Zielsetzung eben auch auf einer Leadership- und Management-Ebene, statt irgendwie darauf zu warten, naja, da wird sich schon jemand melden, wenn es eine Störung gibt, genau. Sondern wirklich da auch auf die Menschen zu schauen. Also letzten Endes ist es ja ein Menschenthema. Wie geht es den Menschen im Unternehmen und wie können die eigentlich noch besser zusammenarbeiten oder auch anders zusammenarbeiten, sodass auch jeder und jede gehört wird und auch beitragen kann, nicht wahr?
Genau. Und dann sind wir auch wieder bei den ursprünglichen Definitionen dieser Worte. Es ist, it's not more and it's not less, sozusagen. Ja. Und die sind einfach tief menschlich verankert. Jetzt sind unsere Systeme aber nicht oft tief menschlich verankert und unser Wirtschaftssystem nicht. Und hier ist der Clash. Und da müssen wir uns jetzt halt der Dinge bedienen, die wir können. Naja, wir können Ziele runterbrechen, natürlich. Wir können auch übersetzen, was das im Alltag heißt. Machen es die meisten? Fragezeichen. Aber vielleicht ein paar, die es jetzt hören, nehmen sich dem an, vielleicht.
Ja, und weil wir jetzt schon wieder so schön zu den Systemen dann doch zurückgekommen sind, die wir da verändern müssen oder an denen wir arbeiten müssen, sagen wir es, die wir vielleicht neu gestalten können, um es einmal positiv auszudrücken, was ist denn deine Vision von der Arbeitswelt von morgen? Wie sieht das aus, wenn wir diese Systeme gestalten und verändern, dass sie den Menschen vielleicht mehr in den Mittelpunkt stellen?
Ich glaube, diese beantworte ich jetzt mal kurz. Also ich stelle mir gar nicht eine andere Arbeit, sondern ich stelle mir andere Wirtschaftsformen vor, die einfach Mensch und Planet immer als Hauptrahmenbedingungen immer stellen. Und dass alle Entscheidungen erstmal darunter gefallen wird und dann kann man grüne Wiese machen. Aber dass die, dass Mensch- und Planetauswirkungen die wichtigsten sind und das denke übrigens nicht ich. Es gibt x Ökonomen und Researcher und Wissenschaftler, die sich natürlich schon lange Gedanken solcher Gegenentwürfe machen. Mir fällt die Donut Economy dazu ein, natürlich von, sie hieß Kate Raworth, genau, Post-Growth Economy, Equilibrium Economy fällt mir ein, Steady State Economy, dann Gemeinwohlökonomie. Also von viele schlaue Menschen haben sich da schon Gedanken gemacht, wie eben wir nicht nur Wachstum und Profitabilität an die oberste Stelle stellen, so schön es für die First World Countries sozusagen ist. Es ist aber auch nicht für alle hier schön, sondern wir müssen das überkommen und wir müssen diesen Planet und die Menschen und Lebewesen, würde ich sogar sagen, die darauf leben, erstmal in absoluten Fokus stellen. Und dann kommen wir auf sicherlich besonders gute Ideen. Ich habe ja mal Maya Göpel und ich glaube, sie hat auch jemand zitiert, sprechen hören, die sagt, das ist eigentlich eine Frechheit an unsere Ingenieurskunst zu glauben, dass wir nicht die Probleme dieser Welt lösen können. Natürlich können wir sie lösen, wir arbeiten nur nicht dran. Das fand ich ganz stark, weil wir ja oft drüber reden, wie wollen wir arbeiten? Nee, es ist auch, an was arbeiten wir? Mhm. An was arbeiten Menschen mit unglaublicher Dedication und Liebe und natürlich auch Know-how an Dingen, die vielleicht irgendwie ja jetzt eben Menschen, reiche Menschen auf den Mars schicken sollen. Ja, ich weiß nicht, können wir nicht erstmal hier aufräumen? So.
Also ein Fokus auf andere Themen und Dinge, die uns bewegen und die eben auch die Gesellschaft noch verändern können.
Genau. Und wo Arbeit nicht mehr so eng definiert ist, als wäre es nur ein wirtschaftlicher Beitrag.
Und womit können wir da heute schon starten? Wir reden ja viel vom Morgen, aber womit, und da komme ich nochmal zu dem praktischen Teil, yes. Womit kann man denn loslegen? Womit würdest du sagen, womit starten wir heute, um das alles zu bewegen?
Naja, also wenn man wirklich jetzt nochmal bei sich selbst anfängt und Menschen, die diesen Podcast hören, vielleicht auch gewisse eben Privilegien innehalten, kann man, frag dich selbst, geh mit dir selber ins Gericht sozusagen und frag dich selber, ne, möchte ich gewisse Ideen und Paradigmen und Normen, die es da draußen gibt, weiter bedienen? Sei es Karriere über alles zu stellen, sei es, ach, ich bin busy, dann bin ich wichtig. Sei es auch, gerade was Frauen und Müttern ja angetragen wird, du kannst alles vereinbaren, wenn du nur XYZ. Weiß ich nicht, ob das geht. Ich habe das auch dieses Wort aus meinem Leben gestrichen. Also geh dann mit dir ins Gespräch und reflektiere für dich, ist es das, was ich leisten will in der Zeit, die ich auf dieser Welt habe, oder kann ich sie noch anderweitig einsetzen? Vor allem, wie gesagt, wenn ich gewisse Privilegien hätte, um was zu verändern. Setze ich mich in meiner Community ein? Möchte ich das? Oder im weiteren Sinne, wie gehe ich mit meinen PartnerInnen, mit meinen Freunden, mit meiner Familie um? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Die kriegen ja meistens nicht so die schöne Seite von einem ab, wenn man unausgeschlafen und gestresst ist. Also es gibt ja auch die Mikrowelt, über die ich nachdenken kann, nicht nur die große. Um dann zu sagen, gibt es vielleicht etwas, was ich verändern kann? Und wenn es erstmal nur ein mittelfristiges Ziel ist, ich kann ja auch, wenn ich angestellt bin, zu meinem Arbeitgeber gehen und sagen, so, und dann, ich möchte einen Plan aufstellen, wie ich in einem Jahr zum Beispiel reduzieren kann oder eben in Jobshare arbeiten kann. Also ich würde mir deutlich mehr Jobshares wünschen, weil die, glaube ich, ganz viele Probleme lösen würden, weil Menschen nicht mehr so gestresst sind. Kann ich aus der Blase rauskommen? Wie kann ich anders essen? Ja, auch das, was nehme ich eigentlich zu mir? Setze ich immer nur auf Convenience, auf schnell, oder nehme ich mir auch die Zeit? Und natürlich, was macht mir auch Freude? Das darf man auch nicht vergessen. Ne? All das, glaube ich, auftanken mit mehr Perspektiven, die jetzt uns vermeintlich als das verkauft werden, dass es so läuft und anders geht es nicht. Das stimmt nicht. Wir können schon anders. Und nochmal, Menschen mit Privilegien sind hier am Zug und nicht die sowieso schon so unter Druck stehen. Und jetzt natürlich auf Großes, wen wähle ich? Ne? Wie entscheide ich mich, in einem Unternehmen vorzugehen? Die Art und Weise, wie ich bin, aber auch an was ich arbeite. Also man kann dann von klein auf sehr groß wieder gehen und im Zweifel nicht nur Druck ausüben, negativ gesagt, sondern einfach die Welt in seiner Möglichkeit auch erkennen.
Also auch diese Gestaltungsspielräume mit nutzen und eben auch mitgestalten.
Genau.
Und nicht darauf warten, dass jemand anderes gestaltet.
Ja,
oder
genau.
Auch nicht und gestaltet.
Und wir Menschen gestalten ja schon gerne. Wir arbeiten nicht immer gerne, weil Arbeit für uns eben nur konnotiert ist als Erwerbstätigkeit. Aber wir gestalten gerne. Wir lieben Selbstwirksamkeit. Wenn wir sehen, dass das selbst wirksam ist, dass das in eine Richtung geht, wie wir es uns vorgestellt haben. Es gibt nichts Schöneres eigentlich. Und das wünsche ich denen, die zuhören. Und das geht sehr wohl praktisch. Das geht in kleinsten Schritten praktisch. Wie möchte ich der Welt begegnen? Wie möchte ich meiner Zeit Wert geben? Um dann zu erkennen, Mensch, meine Zeit ist ja nicht nur meine Zeit, es ist auch andere Zeit. Und schon kommen die Wirkungszusammenhänge zusammen.
Liebe Elli, vielen Dank für diese Denkanstöße und für das Gespräch heute und auch für die Inspiration, die du uns da mitgibst, um künftig vielleicht auch noch mehr zu gestalten oder zu schauen, wo kann man auch selbst die Hebel in Bewegung setzen. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Inspirierende Frauen und ihre Geschichten werden auch im monatlichen Schieß Mercedes Newsletter porträtiert. Den Link dazu findest du in unseren Shownotes. Mit The Studio hat Schieß Mercedes vor kurzem ein neues Eventformat gestartet und lädt dort spannende Gäste zu unterschiedlichen Themen ein. Alle Updates und Infos dazu erhältst du ebenfalls durch den Schieß Mercedes Newsletter.